Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Nach einer Einigung zwischen Großbritannien und Frankreich dürfen die Lkw-Fahrer von Großbritannien wieder nach Frankreich ausreisen. Thomas Spiekhofen.
Noch immer warten tausende Lkw-Fahrer vor dem Hafen von Dover. Zwar dürfen die ersten nun auf die Fähren, aber sie müssen einen höchstens 3 Tage alten negativen Corona-Test vorweisen. Für alle anderen werden nun Schnelltests herbeigeschafft. Wir werden am Morgen mit dem Testen beginnen, hat der britische Verkehrsminister versprochen. Es seien genügend Tests unterwegs, aber er warnt zugleich, kommen Sie nicht nach Dover, warten Sie erst mal ab. Es könne 2-3 Tage dauern, bis der Stau aufgelöst sei. Inzwischen haben mehr als 50 Länder die Einreise aus Großbritannien gestoppt, nachdem hier eine neue, sich besonders schnell verbreitende Mutation des Coronavirus festgestellt wurde.
Der Hersteller BioNTech beginnt heute damit, den Corona-Impfstoff auszuliefern. Jutta Kaiser.
Der Transport in die EU-Länder startet an der Produktionsstätte des Impfstoffs in Belgien und wird im ersten Schritt von den Pharmafirmen selbst organisiert. Die Impfdosen für Deutschland werden per Lkw zu einem Zentrallager gebracht. Wo genau in der Republik es sich befindet, hält das Bundesgesundheitsministerium geheim. Von dort aus lässt der Bund die Impfdosen unter Polizeischutz in die Bundesländer liefern. Sobald sie angekommen sind, übernehmen die Länder. Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag sollen alle 12,5 Millionen Impfdosen in der EU angekommen sein.
Das Robert-Koch-Institut meldet heute mit 962 Todesfällen einen neuen Höchstwert. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, wandte sich in dieser Sendung trotzdem gegen die Forderung nach möglichen Ausgangssperren.
Ich glaube das nicht. Man hat jetzt einen harten Lockdown verordnet, der ja weite Teile stilllegt. Das Problem ist, denke ich, ein anderes. Ich habe es mal etwas salopp formuliert, Sie werden die Pandemie nicht am Rechenschieber besiegen. Berechnung, Modellrechnung, das ist alles wichtig, um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Aber am Ende des Tages hilft uns eine Berechnung ja nur begrenzt. Die Wissenschaft und auch Politik kommt nur so weit durch, wie diese Ideen und Vorgaben auch von der Bevölkerung als sinnstiftend empfunden werden und dann umgesetzt werden. Und wenn Sie halt eben Menschen haben, die sich dem verweigern, ist es halt schwierig.
Seit Ausbruch der Pandemie leben wir in einer Dauerkrise. Der Resilienzforscher Klaus Lieb erklärte ebenfalls im Deutschlandfunk, welche Bevölkerungsgruppen besser durch die Krise kommen als andere.
Ein großer Faktor ist eben die Sicherheit, die jemand hat. Also wenn jemand einen festen Job hat und auch regelmäßig zur Arbeit gehen konnte, dann ist er sicher vor psychischer Belastung stärker geschützt als andere, die andere Menschen versorgen müssen, die eben finanziell zum Beispiel belastet sind. Aber wir sehen es auch, Geschlechterunterschiede. Also Frauen sind auch häufiger betroffen, erleben selber Stress stärker und sind natürlich auch häufig dann mehr mit den Folgen betroffen gewesen, also mit Homeschooling und so weiter.
Auch nach dem Bau eines neuen Lagers ist die Situation für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos verheerend. Die Kinderpsychologin Katrin Glatz-Bruback von der Organisation Ärzte ohne Grenzen schilderte die Lage bei uns im Deutschlandfunk.
Wir sehen Kinder, 2-, 3-Jährige, die so viel Angst haben, dass sie anfangen, den Kopf gegen die Wand zu knallen, bis sie bluten. Sie reißen sich die Haare raus. Sie haben angefangen, jetzt nachts zu wandeln, weil sie träumen, dass das Feuer wieder da ist und dass sie flüchten müssen. Und wir sehen auch leider Kinder, die ganz den Lebensmut aufgeben und einfach nicht mehr leben wollen.
US-Präsident Donald Trump verweigert die Unterschrift unter das zwischen Republikanern und Demokraten ausgehandelte Corona-Hilfspaket. Sebastian Hesse.
Ohne Nachbesserungen werde er das Gesetz nicht unterschreiben. Trump fordert unter anderem die $600 Direkthilfen für Erwachsene und Kinder auf $2,000 pro Person aufzustocken. Zudem fordert er den Kongress auf, verschwenderische und unnötige Posten aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. Seine Weigerung, das Gesetzespaket zu unterschreiben, kann einschneidende Konsequenzen haben, etwa einen Shutdown der Regierung am 29. Dezember.
Israel steht zum 4. Mal in nur 2 Jahren vor Neuwahlen. Benjamin Hammer.
Formal ging es um den Staatshaushalt. Weil der bis Mitternacht nicht verabschiedet wurde, kommt es laut israelischem Recht zur Neuwahl. Tatsächlich ging es aber um die Frage, wie lange Benjamin Netanyahu das Amt des Premierministers behalten darf. Benny Gantz wirft Netanyahu vor, auf andere Mehrheiten im Parlament zu hoffen. Die könnten Netanyahu, der wegen Korruption angeklagt ist, Immunität verschaffen. Laut Umfragen könnten sowohl Benny Gantz als auch Benjamin Netanyahu als Verlierer aus der Neuwahl hervorgehen. Ein Ende der Ära Netanyahu ist wahrscheinlicher geworden.